Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio begrüßt Sie Bernhard Kempf. Schnell soll es eigentlich gehen, wenn man mit einem PCR-Test mal wissen will, ob man nun tatsächlich Corona hat oder nicht. Von schnell aber kann zumindest in Berlin aktuell keine Rede sein. Die Labore hier kommen bei so vielen Proben wie im Augenblick kaum noch hinterher. Sie klagen über eine zum Teil extreme Auslastung und dabei darf man nicht vergessen, neben Corona gibt es ja auch noch andere Krankheiten. Inforadio-Reporterin Uda Tischewski war für uns mal in einem Labor in Berlin-Wedding unterwegs.
Wer sich unter einem Labor einen steril weißen Raum vorstellt, wird im Medizinischen Infektiologiezentrum in Berlin in Wedding vielleicht überrascht sein. Die Räume, vollgestellt mit Analysegeräten, Zentrifugen, Bildschirmen, sind knallbunt. Die Arbeitskleidung, die Laborwerkzeuge, hunderte farbkodierte Röhrchen mit Proben, alles erinnert ein wenig an die Lego-Farben. Von 1200 Proben, die das Labor Tag für Tag schafft, sind etwa 600 positive Corona-Abstriche, die hier PCR bestätigt werden. Bis zu 800 davon könnte das Team von Laborleiter Dr. Martin Obermeier schaffen.
Wir haben auch noch Kapazitäten, aber eben diese Kapazitäten sollten für die Untersuchungen mit entsprechender Indikation bei symptomatischen Patienten oder bei Kontaktpersonen reserviert bleiben. Die Weihnachtsfeier muss es jetzt nicht unbedingt sein, die hat keine Priorität, während natürlich Untersuchungen in Pflegeheimen natürlich eine hohe Priorität haben.
Schon vor der Pandemie hatten Obermeier und seine Mannschaft gut zu tun. Und auch jetzt werden hier weiterhin auch Blutproben untersucht, Nierenwerte erhoben und HIV-Verdachtsfälle bearbeitet. Sein Personal hat der Laborleiter für die Corona-Tests erheblich aufgestockt. 40% mehr Mitarbeiter hat er jetzt, durchgehend, auch wenn gerade keine Welle ist.
Bis wir hier jemanden, also eine MTA, eingearbeitet haben, dauert es mindestens 6 bis 8 Wochen. Wir haben auch Biotechnologiestudenten, die sich inzwischen teilweise sehr, sehr intensiv in die Diagnostik eingearbeitet haben.
Nun kommt auch noch die neue Variante Omikron dazu. Ihr gilt besonderes Augenmerk. Jede positive Probe wird gescannt, ob sie von der Norm abweicht.
Bei mir im Labor ist es tatsächlich so, dass jede positive Probe, die bestimmte Kriterien erfüllen werden, momentan untersucht, ob sie nicht Delta sind oder andere Mutationen zeigen, die einen Hinweis auf Omikron geben, um dann dementsprechend diese Proben dann in die Sequenzierung einzuschleusen.
Bislang hat Martin Obermeier in seinem Labor noch keinen Omikron-Fall bestätigen müssen. Aber auch ohne dieses Zusatzproblem sind die Arbeitstage hier im Wedding lang. Sehr lang.
Die Laborkapazitäten für PCR-Tests in Berlin werden langsam knapp. Inforadio-Reporterin Uda Tischewski berichtete aus einem Labor in Wedding. An diesem Mittwoch treten in Berlin weitere Auflagen in Kraft, um den Anstieg der Corona-Infektionen zu verlangsamen. Die Einschränkungen betreffen in erster Linie Ungeimpfte, die dürfen dann nicht mehr beliebig sich mit anderen treffen. Außerdem geht es um Clubs und Discos und da gilt die Regel, offen bleiben ja, aber tanzen nein. Was im Berliner Senat zur Pandemielage besprochen wurde, das fasst unser Landespolitikkorrespondent Jan Menzel zusammen.
Vielleicht kann man sich in diesen Tagen ein wenig die Augen reiben als Berlinerin und Berliner, aber auch als Gesundheitssenatorin. Trotz sich weiter ausbreitender Pandemie, die Hauptstadt ist nicht der Corona-Hotspot, stellt Dilek Kaleitschi mit Blick auf die 7-Tage-Inzidenz fest, die aktuell auf 336 gesunken ist.
Das heißt, wir liegen 100 unter Bundesdurchschnitt, wir liegen unter Brandenburg, wir liegen unter Bayern. Und das bringt uns zu der Situation zu sagen, dass in der Inzidenzentwicklung wir in den letzten Tagen tatsächlich eine leicht positive Entwicklung hatten.
Zur aktuellen Corona-Lage gehört aber auch, die Kliniken sind voll. Auf über 22% der Intensivbetten liegen Covid-Patienten, von denen die meisten ungeimpft sind. Deshalb sieht Kaleitschi keinen Grund für Entwarnung. Mit Blick auf die nahenden Festtage und den Jahreswechsel bittet sie, die ganz großen Partys und Familienfeiern ausfallen zu lassen.
Weihnachten auf das Minimum an Kontakten zu reduzieren und dann kommt auch die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr und auch da meine zweite Bitte, nutzen Sie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr als eine Zeit der Entschleunigung.
Oder als eine Gelegenheit, eine Impfung nachzuholen bzw. aufzufrischen. So werden die großen Impfzentren auch am zweiten Weihnachtsfeiertag ganztägig und an Silvester bis zum frühen Nachmittag offen sein. Speziell für jüngere Kinder unter 12 Jahren bereitet der Senat eigene Impfstraßen in den drei großen Impfzentren in Tegel, auf dem Messegelände und im ICC vor. Für diesen Donnerstag rechnet Berlins Gesundheitssenatorin damit, dass die Ständige Impfkommission ihre Impfempfehlung für diese Altersgruppe aussprechen wird. Wie die aussehen wird, wisse sie nicht, es sei aber denkbar, dass es ähnlich ablaufe wie seinerzeit bei den 12- bis 17-Jährigen.
Dort gab es auch erstmal eine eingeschränkte Empfehlung, sozusagen reduziert auf chronisch Kranke. Und das war am 30. Juni und anderthalb Monate später kam dann die allgemeine Empfehlung.
Ab 15. Dezember sollen die drei großen Impfzentren startklar sein, um auch jüngere Kinder zu impfen. Parallel laufen Vorbereitungen und Absprachen mit den Bezirken. Gesucht werden geeignete Grundschulen, in denen mobile Teams Impfungen durchführen können.
Jan Menzel war das aus der Redaktion für Landespolitik. Ja, und indem die einzelnen Bundesländer für sich die epidemische Notlage erklären, gibt ihnen das die Möglichkeit, die Corona-Schutzmaßnahmen nochmal zu verschärfen. Berlin sieht dafür keinen Anlass, noch nicht jedenfalls. Brandenburg dagegen schon. Die Kenia-Koalition ist jedenfalls dabei, diesen Schritt vorzubereiten. Einzelheiten von unserem Landtagsreporter Oliver Schosch.
CDU-Fraktionschef Jan Redmann wollte keinen Zweifel aufkommen lassen. Die epidemische Notlage sei in Brandenburg erreicht. Das zeige die Auslastung der Intensivbetten mit Corona-Patienten. Da sei die kritische Marke von 20% weiterhin klar überschritten, so Redmann.
Wir sind da heute auf einem Wert von 24,7%, also weit im tiefroten Bereich. Da hilft uns auch nicht so fürchterlich weiter, dass sich die Inzidenz gerade stabilisiert. Denn erstens stabilisiert sie sich auf einem zu hohen Niveau, um den geordneten Betrieb unserer Intensivstationen zu gewährleisten. Dass wir die Versorgung gegenwärtig überhaupt nur sicherstellen können, weil ein Großteil der Operationen abgesagt wurden.
Und deshalb gibt es einen Antrag der Koalitionsfraktionen, dass der Landtag die epidemische Notlage beschließt. So SPD-Fraktionschef Daniel Keller.
In der derzeitigen Planung ist es wie folgt geplant, dass wir am Montag das in einer Sondersitzung beschließen, am Dienstag dann das Kabinett eine erneute Eindämmungsverordnung auf den Weg bringen wird.
Kritik kam von der Opposition. Linken-Fraktionschef Sebastian Walter vermisst die konkreten Pläne für die kommende Zeit.
Was will man denn jetzt mit der epidemischen Notlage anfangen? Welche Maßnahmen will man denn treffen? Der Satellit, den die Koalition in die Welt hinausgeschossen hat, ist vielleicht gut für den Seelenfrieden in der Koalition, aber schafft weitere Unsicherheit in der Bevölkerung und beantwortet auch all die Fragen nicht, die wir haben. Was passiert mit den Testungen an den Schulen? Was passiert mit den Tests in den Kitas? Was passiert mit den Impfungen in diesem Land?
Zuletzt gab es viel Kritik, weil es keine täglichen Corona-Tests an den Schulen gibt, sondern nur drei pro Woche. Und weil Brandenburg mit 63% vollständig Geimpften weiter auf dem vorletzten Platz bundesweit liegt. CDU-Fraktionschef Jan Redmann erklärte, was Brandenburg mit einer eigens erklärten epidemischen Notlage umsetzen könnte, zusätzlich zum neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes, das voraussichtlich am Freitag beschlossen wird.
Zum einen sind dann Maßnahmen auch landesseitig ergreifbar, wie die Untersagung von Clubs und Tanzveranstaltungen, auch Beschränkungen in gastronomischen Einrichtungen, die bislang ausgeschlossen waren. Es geht aber beispielsweise auch um das Verbot von Ansammlungen, Silvester, um sowas von vornherein auch auszuschließen.
Die Brandenburger AfD-Fraktion lehnt die Erklärung der epidemischen Notlage grundsätzlich ab. Der Abgeordnete Daniel Münschke verwies darauf, dass 99% der Bevölkerung nicht an Corona erkrankt sei und dass er keine dramatische Lage auf den Intensivstationen erkennen könne. Ein Lockdown fürs Nachtleben ist für Münschke nicht tragbar.
Und da stellt sich für mich tatsächlich die Frage, was denn die Maßnahmen, die wir ja bereits in unserer Verordnung enthalten haben, denn gebracht haben für Clubs und Diskotheken und genau den Bereich, den wir jetzt mit Schließungen sozusagen bedrohen.
Bei der Brandenburger AfD sind gerade drei Fraktionsmitglieder an Corona erkrankt. Fraktionschef Christoph Berndt, der parlamentarische Geschäftsführer Dennis Holoch und der Abgeordnete Lars Hünig. Alle drei berichten von leichten Symptomen.
Oliver Schosch war das und wir bleiben auch gleich in Brandenburg, denn dort will man nicht mehr länger auf den letzten Plätzen rangieren, wenn es um die bundesweite Impfquote geht. Auch in Brandenburg wird seit Wochen geboostert und die Anfrage nach Impfterminen, die steigt. Das bekommen die Hausärzte zu spüren, wo die Telefone heiß laufen und um sie zu entlasten, hat in der Cottbusser Messehalle jetzt eine überregionale Impfstelle, kurz Üris, die Arbeit aufgenommen. RBB-Reporterin Josefine Jahn hat sich für uns das mal angeguckt.
Frau Held in die 3.
Sonja Held ist eine der Ersten, die sich heute in der Üris impfen lässt. Sie hat davon in der Zeitung gelesen und sich gleich einen Termin geholt.
Weil wir beim Hausarzt erst Ende Dezember einen Termin bekommen haben. Die Feiertage stehen vor der Tür und die Kinder wollen kommen. Und das war für uns wichtig.
Für sie, wie auch für Michael Kowal, ist es die dritte Impfung gegen das Coronavirus. Kowal hat schon die ersten beiden Impfungen im Cottbusser Impfzentrum erhalten.
Also ich achte halt da auf mich selber. Für mich ist es wichtig, weil ich ja auch Pädagoge bin und da viel mit Menschen halt Kontakt habe und einfach um mich auch selber zu schützen. Und am Ende muss das jeder für sich selber wissen, aus meiner Sicht.
Leiter der überregionalen Impfstelle ist Ralf Matzki. Die Üris soll helfen, Ärzte bei der Impfkampagne zu entlasten, sagt er.
Wir brauchen diese Impfstelle, weil natürlich die Impfkampagne mit der Auffrischungsimpfung, den noch fehlenden Erstimpfungen, durch die Hausärzte allein nicht zu schaffen ist. Wir haben so viel Bedarf an Impflingen, dass wir hier auch durch eine Zentralisierung des Impfgeschehens hier doch deutlich zur Impfkampagne auch beitragen.
Zwischen 500 und 600 Impfungen täglich sind hier gut schaffbar, mitunter mehr. Ihren Beitrag leisten hier auch Thorsten Hase, Unfallchirurg am Naemi-Wilke-Stift in Guben, samt Team. Die Arbeit hier, wie auch die Teilnahme bei anderen Impfaktionen, findet er wichtig.
Wir sind in Brandenburg auf einem der letzten Plätze beim Impfen und wir möchten eigentlich unseren Beitrag leisten, um das vielleicht ein bisschen zu verbessern.
Vorrätig sind momentan BioNTech und Moderna für die nächsten 14 Tage. Die Impfstelle hat zum jetzigen Zeitpunkt kein Schließdatum.
Aus Cottbus war das der Bericht von RBB-Reporterin Josefine Jahn. 5 tote Menschen, Vater, Mutter und 3 Kinder. Gefunden hat sie die Polizei im brandenburgischen Königs Wusterhausen am vergangenen Samstag. Die Ermittlungen laufen und jetzt hat sich der Oberstaatsanwalt in Cottbus zu einem Abschiedsbrief geäußert, den der Vater der Familie hinterlassen hat. Die Einzelheiten hat Inforadio-Redakteur Jörg Poppendiek.
In dem Abschiedsbrief steht auch, dass der 40-Jährige für seine Frau ein Impfzertifikat fälschen lassen hat. Das habe der Arbeitgeber erfahren. Oberstaatsanwalt Bandleon sagte, das Paar habe deshalb Angst vor einer Verhaftung gehabt und dem Verlust der Kinder. Weitere Details wollte er nicht nennen. Den Abschiedsbrief hatten die Ermittler im Haus der Familie gefunden. Die Obduktion der 5 Toten soll noch einige Tage dauern. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann für die Tat verantwortlich ist. Er soll erst seine Frau und seine 3 Kinder und dann sich selbst getötet haben. Im Haus der Familie fanden die Ermittler auch eine Schusswaffe. Ob mit der auch geschossen wurde, ist noch nicht klar.
Informationen von Inforadio-Redakteur Jörg Poppendiek und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio. Wir lieben das. Warum?